Meine Predigt heute trägt den Titel Der göttliche Notfallkoffer. Ich habe mich gestern Abend entschieden, meine Predigt in zwei Teile zu teilen, weil ich sie für die Dinge, die ich sagen möchte, für so wichtig halte, dass ich auch nicht zu viel in eine Predigt packen möchte. Somit bin ich ganz entspannt. Wenn ich viel sagen muss, dann bin ich unter Stress, das ist nicht gut, unter zeitlichem Stress. Aber das ist eigentlich immer sehr gut, wenn man seine Teilung vornehmen kann, dann kann man sich Zeit lassen. Und letztlich geht es ja nicht nur um die Zeit hier jetzt im Gottesdienst, sondern es geht auch darum, dass wir die Dinge, die wir aus Gottes Wort hören und empfangen wollen, dass wir sie auch wirklich verinnerlichen können, mitnehmen können, dass sie uns auch nicht mengenmäßig überfordern. Ja, darum ist das der erste Teil. Der zweite Teil wird aber erst nach Ostern kommen. An Ostern in 4 Wochen darf ich auch hier Gottes Wort verkündigen und da werden wir uns natürlich mit dem Ereignis der Auferstehung von Jesus beschäftigen. Aber wenn Gott will und wir leben, werden wir dann im Mai mit diesem Thema weitermachen, haben wir umso mehr Zeit, das umzusetzen, was wir heute jetzt auch aus Gottes Wort hören. Der göttliche Notfallkoffer. Dieser Begriff steht nicht in der Bibel und trotzdem möchte ich ihn verwenden als Bild. Wir wissen alle, was ein Notfallkoffer ist oder ein Erste-Hilfe-Koffer. Kasten oder einen Verbandskasten. Wir müssen ihn alle im Auto haben. Wir haben so etwas auch zu Hause oder auch irgendeinen Medizinschrank, wo wir schnell zugreifen können. Hoffentlich wissen wir, wo der ist zu Hause, damit wir schnell was holen können, wenn ein Notfall da ist. Also auch ein Notfallkoffer enthält Dinge, die man eben im medizinischen Notfall ganz dringend braucht, die dringend nötig sind. Dort, wo vielleicht sogar Lebensgefahr besteht, Gott bewahre, aber es gibt halt Dinge im Alltag, wo wir schnell reagieren müssen, auch im medizinischen, in medizinischer Hinsicht, wo Blutungen gestoppt werden müssen, wo Wunden verbunden werden müssen, wo die Atmung wieder ermöglicht werden muss oder wo es letztlich darum geht, Leben zu retten. In seinem Notfallkoffer sind dann wirklich diese wesentlichen Dinge drin, die man als lebensrettende Dinge braucht, um dann die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Da ist also kein Nasenspray drin oder irgendwie Feuchtigkeitscreme für die Haut oder sowas. Das braucht man im Notfallkoffer nicht. Da braucht man Verbandszeug, da braucht man irgendwas zum Intubieren und verschiedene Medizintechnik auch, was der Arzt halt alles so anwenden muss. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn wir eine Reifenpanne haben mit dem Auto, dann brauchen wir auch keinen Eiskratzer und auch kein Kabel, Überbrückungskabel oder irgendwas anderes. Eine Zange brauchen wir auch nicht unbedingt. Wir brauchen einen Wagenheber, wir brauchen einen Schraubenschlüssel, einen entsprechenden, das muss der richtige sein auf jeden Fall. Und wir brauchen ein Reserverad. Also wir brauchen ganz bestimmte notwendige Dinge, um aus unserer Notsituation, aus unserer Panne herauszukommen. Warum erwähne ich diese Bilder? Weil ich den Eindruck habe und ich gehe davon aus, dass ihr das bestätigen könnt, dass es auch in unserem geistlichen Leben immer wieder Notfälle gibt. Hoffentlich nicht zu oft, aber doch immer wieder, wo es entweder persönliche Situationen sind oder eben, wie wir sie zurzeit erleben, weltumspannende Situationen, die uns richtig zusetzen. Ihr merkt, in 2 Jahren ist es jetzt schon die 2. weltumspannende Situation, die die Menschen ja auch zu Recht in Angst und Schrecken versetzen und sie zum Nachdenken bringen, hoffentlich. Aber auch im Persönlichen gibt es Erfahrungen in unserem Alltag, in unserem geistlichen Leben. Es gibt geistliche Kämpfe, es gibt, wenn ihr so wollt, Lebensstürme, wie man sie so nennt. Es gibt gesundheitliche Nöte, die uns im Glauben wirklich manchmal heftig durchschütteln. Ich weiß, wovon ich rede. Und wahrscheinlich hat jeder von euch solche Zeiten schon erlebt. Zeiten, die uns Angst einjagen wollen. Zeiten, die die Sorgen in unserem Leben hochtreiben. Zeiten, die uns manchmal auch wirklich an den Rand unserer Kräfte bringen, nicht nur unserer körperlichen Kräfte, sondern auch unserer geistlichen Kräfte, wo unser Blick eingetrübt wird oder es sogar geistlich gesprochen dunkel wird in unserem Leben, wo wir die Orientierung verlieren, wo wir auch manchmal Gott fragen, Herr, was soll das, wie soll ich das einordnen, wo wir einfach nicht verstehen, warum Gott diese Dinge zulässt, wo Zweifel aufkommen, wo man richtig mit geistlichen Feinden zu tun hat, mit Dingen, die wie Feinde auf uns einwirken und die uns auch wirklich manchmal so durcheinander bringen, dass wir gar nicht mehr beten können. Dass wir gar nicht mehr wissen können, was wir sagen sollen, wie wir mit Gott sprechen sollen. Und ihr merkt, worauf ich hinaus will. Ich denke, gerade in solchen Situationen, und ich habe sie im letzten Jahr in besonderer Weise erlebt, auch gesundheitlich, aber das hat sich dann psychisch auch bei mir sehr stark ausgewirkt, wo ich dann wirklich zu Gott schreien musste, wo ich rufen musste, wo ich Gott um Hilfe bitten musste, wo Not am Mann war und wo ich, es sind Situationen, wo man dann nicht über große theologische Themen nachdenkt, was weiß ich, über das tausendjährige Reich oder über Gemeindebau oder über Umgang mit Finanzen oder mit Zeit oder es gibt ja so viele biblische Themen, die alle sehr schön und gut sind, aber wo man dann wirklich in solchen Situationen einen geistlichen Notfallkoffer braucht. Also mit anderen Worten, man braucht Dinge, die man jetzt in dieser Notsituation zur Hand nehmen kann, zu denen man greifen kann, wo man weiß, das sind jetzt die Dinge, auf die ich in meinem Leben achten muss, die jetzt wesentlich sind, die für mich Rettung sind letztlich. Und das sind eben bestimmte Dinge, ähnlich wie bei einer Reifenpanne, wo ich nicht irgendwas anderes brauche, was mir in der Situation nicht nützt, sondern ich brauche dann die Dinge, die mich dann in der Situation retten, die mir in der Situation helfen und die mir dann auch, die mich dann vor dem sozusagen Ertrinken, mein anderes Bild zu nehmen, retten. Und manchmal ist auch ein bereits formuliertes Gebet, von denen wir in der Bibel zu Genüge haben, sehr, sehr hilfreich, habe ich selber in meinem Leben erfahren, dass wir dann einfach nur noch im Glauben aussprechen dürfen und diese Dinge für uns anwenden dürfen. Wenn einer in seinem Leben zuhauf solche Situationen erlebt hat, solche Notsituationen, Feinde und Kämpfe unterschiedlichster Art. Wenn einer wirklich weiß, wovon er spricht und er in lebensbedrohlichen Situationen war, wo er nur noch zu Gott geschrien hat, wo er sich bewusst machen musste, was sind jetzt die Dinge meines Notfallkoffers? Wenn einer uns von solchen Zeiten erzählen kann, dann ist es David. Nämlich der David aus der Bibel. Und er kann aus Erfahrung sprechen und kann eben auch in dem Sinn aus Erfahrung sprechen, weil er erlebt hat, wie ihn die Dinge, an die er sich geklammert hat, dann wirklich gerettet haben, wie er dann diese Krisen überstehen konnte, wie er letztlich siegreich hervorgehen konnte. Und er hatte auch keinen anderen Gott als du und ich. insofern du diesem Gott glaubst und diesem Gott gehörst. Und das ist die großartige Botschaft. Und zum Zweiten ist die weitere großartige Botschaft, dass er uns sehr viele solche Situationen schildert, er selbst in seinen Psalmen, in den Liedern, das waren ja Lieder, die er geschrieben hat und die er nicht am Mittelmeerstrand bei einem coolen Drink geschrieben hat, sondern die er aus der Not heraus, in der Notsituation geschrieben hat, beziehungsweise seine Empfindungen, seine Erfahrungen in Psalmen, in Liedern verfasst hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir bedeuten die Psalmen Davids oder die Psalmen überhaupt sehr, sehr viel. Was wäre die Bibel ohne die Psalmen? Undenkbar. Was wäre die Bibel ohne einen Psalm 23 oder ohne Psalm 103 oder welche wir jetzt auch immer nehmen würden? Aber ich möchte weder Psalm 23 noch Psalm 103 nehmen, sondern ich möchte uns heute Morgen die ersten 6 Verse aus Psalm 27 lesen. Und zwar dieser Psalm scheint mir besonders deutlich so eine Situation, so eine Notsituation zu beschreiben und wie David damit umgegangen ist. Wir haben uns schon mal mit dem letzten Vers aus Psalm 27 befasst unter dem Titel Harre des Herrn. Harre des Herrn, sei getrost und harre des Herrn. So hört dieser Psalm 27 auf. Aber heute möchte ich die ersten 6 Verse aus diesem Psalm lesen, auch wenn ich mich wahrscheinlich nur beim ersten Vers dann aufhalten kann. Aber da heißt es wie folgt. Psalm 27 ab Vers 1 von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eins bitte, erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Wow, schon ziemlich am Anfang kommt David in diesen Lobpreis hinein und dann am Schluss eben dieses Harre des Herrn. Also wir merken, das ist kein Urlaubspsalm. Hier ist von Übeltätern die Rede, von Widersachern, von Feinden, von einem Heer, das sich gegen ihn lagert. Und das war bei David ja auch immer wieder der Fall. Von Krieg im wahrsten Sinne, von einer Zeit des Unheils und wieder von Feinden. Also wir merken Notfall, Notfall. Und es ist zum einen tröstlich, dass wir sehen, dass auch Menschen, die uns die Bibel zeigt, solche Notfälle hatten. Nicht nur du und ich. Und noch schlimmere, denn das, was David erlebt hat, ist bei weitem schlimmer als das, was wir so in unserem Alltag erleben. Und trotzdem, gerade darum ist es nötig, heilsam, segnend, wenn wir so einem Menschen zuhören, wenn wir auf das, was so ein Mensch schreibt, achten und wenn wir das dann für uns in Anspruch nehmen. Und wir merken, David spricht im Grunde mit sich selbst, vor Gott. Er denkt an die Dinge, die er in Gott hat und bezieht sie auf sich selbst. Er spricht sich selbst Mut zu und das dürfen wir im Namen Gottes. Und darum, denke ich, macht es Sinn, sich mit diesem Psalm ein bisschen eingehender zu befassen oder mit dem Psalmen überhaupt. Auch wenn wir es vielleicht nicht so sehr mit menschlichen Feinden zu tun haben. Ich weiß ja nicht, ob ihr aus solchen Situationen jetzt kommt. Vielleicht der eine und der andere. Ich meine, ich will das nicht ausschließen. Aber David hat es tatsächlich mit menschlichen Feinden zu tun. Aber zudem kamen dann auch eben diese innerlichen Feinde dazu, mit denen wir es dann hauptsächlich zu tun haben. Ja, eben Angst, Sorge, Hoffnungslosigkeit, Entmutigung, aber auch Ärger oder Unverständnis oder dass man durcheinander ist. Letztlich der Teufel selbst, der uns in irgendeiner Weise anficht. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, sagt uns die Bibel auch, sie beschönigt die Sachen nicht. Letztlich der Tod, unser ärgster Feind. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt den körperlichen Tod. Ja, das ist aber für uns Christen eher nur so eine Übergangsphase. Wir wissen ja, was nach dem Tod kommt. Aber dieses Todbringende im Alltag, das, dieses Tötende, dieses, was uns beraubt, was uns zu schaffen macht, was die positiven Dinge, die göttlichen Dinge in unserem Leben kaputt machen will, zerstören will. Das sind unsere Feinde, denke ich. Und gerade in einer Zeit wie dieser, wo wir nicht nur persönlich für einzelne Situationen unseres Lebens Angst haben, sondern im Blick auf das, was in der Welt zurzeit abgeht, haben die meisten Menschen Angst, weil kein Mensch weiß, wie das ausgehen wird. Kein Mensch weiß, wie das vielleicht noch eskalieren wird. Wir wissen es auch nicht als Christen. Aber wir wissen, dass Gott in Kontrolle ist. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, wir dürfen wirklich ganz entspannt sein. Gott ist und bleibt in Kontrolle. Auch wenn wir persönlich das eine oder andere erleben müssen. Und ja, das uns zum Teil dann auch Angst macht. Aber wir dürfen von David lernen, wie wir damit umgehen können. Und in diesen ersten 6 Versen, und darum habe ich auch nur die ersten 6 Verse erstmal gelesen, finden wir eben einige wesentliche Bezugspunkte oder ja, Säulen unseres Glaubens und unserer Beziehung zu Gott, müssen wir dann letztlich sagen, als neutestamentliche Christen, die Dinge, die David hier sagt, sind letztlich die Dinge, die Jesus Christus uns am Kreuz erworben hat. Durch sein Werk am Kreuz, durch sein Erlösungswerk für uns ganz persönlich. Und das ist so interessant, den Bezug zu machen von dem, was David sagt, zu dem, was Christus für uns getan hat. Nun, ich möchte da einsteigen mit diesem ersten Vers, und ich sage es auch wieder aus meinem Leben, es gab gerade in solchen trüben und dunklen Stunden, gerade in solchen Stunden des Schreins zu Gott, dann eben diese Zeiten, wo ich gerade diesen Psalm oder auch nur den ersten Vers wirklich als Zitat Davids zu Gott emporgesandt habe. Und ich kann nur empfehlen, diesen ersten Vers auswendig zu lernen. Schon allein dieser erste Vers ist so entscheidend, wenn wir das im Glauben aussprechen, wenn wir das wirklich beten, dass uns das eine solche Kraft, einen solchen Halt, eine solche Zuversicht gibt, wie das nichts anderes tun kann. Darum lese ich diesen Vers als Ganzen, aber ich gehe dann auf diese 3 Sachen noch ein bisschen im Einzelnen ein. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Was für ein großartiger Vers, wo David dann selber sich fragt, hey, bist du dir eigentlich bewusst, wer Gott für dich ist? Wieso graut es dir dann noch? Wieso fürchtest du dich dann noch? Vor wem könntest du dich dann noch fürchten? Der Herr ist mein Licht. sagt David hier. Und gerade dort, und ich sagte es schon, wo uns Krisenzeiten wie Dunkelheit vorkommen, wo es wirklich wie dunkle Wolken sind, die unser Leben bedrohen wollen, dürfen wir das proklamieren: Der Herr ist mein Licht. Und wir wissen alle, was ein Unterschied zwischen Finsternis oder Dunkelheit und Licht ist. Wir wissen alle, wie sehr wir Licht brauchen, wie sehr wir Licht schätzen. Licht gibt uns Orientierung. Wir wissen, was um uns herum los ist. Licht erleuchtet. Es gibt uns Klarheit. Es gibt uns Erkenntnis der Wahrheit, also der Realität. Es gibt uns Sicherheit. Erst recht gibt das Licht Leben. Ohne Licht gibt es kein Leben. Und interessant, dass David hier, und da merken wir, wie authentisch er spricht. Der Herr ist mein Licht, sagt er als Erstes. Weil er als Erstes erfahren hat, wie diese Feinde, diese Notsituationen einen wie Dunkelheit umgeben wollen, einen einschließen. Und wir wissen nur zu gut, was Dunkelheit bedeutet, wie einen das ängstigen kann, wie einen das verunsichern kann. Und darum ist es nicht von ungefähr, dass David sagt: Der Herr ist mein Licht. Also wir haben die Möglichkeit, aus dem Dunkel rauszukommen. Wir haben die Möglichkeit, nicht im Dunkeln zu bleiben, lehrt uns David. Und was dann noch ganz speziell ist, ist, dass er das so ganz persönlich meint: Der Herr ist mein Licht. Mein Licht. Und auch da merken wir, wie David hier nicht ein schönes theologisches Gedicht niedergeschrieben hat, sondern er spricht aus einer persönlichen Situation, aus einer persönlichen Erfahrung heraus und weiß und sagt es ganz deutlich, dass Gott für ihn da ist, für ihn ganz persönlich. Und wenn Glaube nicht etwas Persönliches wird, wird er dir nichts bringen. Das sagt uns die gesamte Bibel. Der Herr ist mein Licht. Wie großartig, wenn in solchen Zeiten unsere Gedanken und Empfindungen ins Licht Gottes gerückt werden, wo wir dann plötzlich klarer sehen, wo wir dann die Dinge anders beurteilen. Ich denke, alle haben wir das schon erfahren, wenn wir so in menschlichen Gedanken verfangen sind, wenn wir so, was uns ja sehr leicht fällt, so menschlich denken, die Dinge menschlich beurteilen, uns menschlich Sorgen machen, und dann plötzlich lesen wir in der Bibel, hören eine Predigt, hören vielleicht ein Lobpreislied, und plötzlich ist die gleiche Situation anders. Wir sehen sie aus einem anderen Blickwinkel. Wir sehen sie göttlich. Das hatte Jesus auch Petrus vorgeworfen: Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und darum brauchen wir dieses Licht Gottes, um mal die Dinge göttlich zu beurteilen. Auch die Weltsituation jetzt. Zu wissen, Gott ist in Kontrolle, Gott hat einen Plan, Gott hat letztlich schreckliche Zeiten vorausgesagt. Also ich will auch niemandem da irgendwelche Illusionen machen, dass es besser werden könnte. Aber Gott ist in Kontrolle und es muss sich das erfüllen, was Gott vorausgesagt hat. Und bei alledem, wenn David sagt, der Herr ist mein Licht, wusste er noch nicht einmal, dass Jesus einmal sagen wird: Ich bin das Licht. Wir merken, wie David prophetisch spricht. Er spricht sehr viel prophetisch in den Psalmen, und auch er ist eine prophetische Persönlichkeit auf Jesus hin. Aber dieses Ich bin das Licht der Welt, das Jesus ausgesprochen hat, und nicht genug damit, dann sagt er auch noch über uns: Ihr seid das Licht der Welt. Ist ja eben genau das Gegenteil von Dunkelheit, von Angst, von Bedrängnis, von Zurückgezogenheit, von Unsicherheit. Gott ist unser Licht, der Herr ist mein Licht. Ich wünsche dir so sehr, dass du das nicht nur jetzt auswendig sagen kannst, das ist ja nicht schwer auswendig zu lernen, der Herr ist mein Licht, aber dass du das wirklich erfährst bzw. es anwendest. Da als Notfallkoffer, als Ding aus dem Notfallkoffer, dass du dann in der Situation, wenn du der Dunkelheit nicht mehr Herr zu werden meinst, dass du das dann für dich in Anspruch nimmst. Die Bibel bezeichnet die Menschen, die ohne Gott leben, als Volk, das geistlich in der Finsternis lebt, das sogar in der Finsternis wandelt. Jesaja 9, Vers 1. Und im Neuen Testament, im Epheserbrief, sagt es Paulus: Ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Epheser 5, Vers 8. Wir merken jetzt die Zusammenhänge, wie prophetisch David spricht, zum einen und zum anderen, wie das, was wir heute im Neuen Testament lesen, David damals schon erkannt hat und für sich in Anspruch genommen hat. Und auch wenn er vor 3000 Jahren gelebt hat ungefähr, merken wir, die Dinge sind die gleichen. Sowohl die Erfahrungen, die wir machen mit Feinden, mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten, als auch das, was uns Gott anbietet. In der Finsternis brauchen wir als erstes Licht. Ein Bonbon oder eine Tafel Schokolade oder eine schöne Jacke oder einen tollen Ring oder eine tolle Uhr wird uns alles nichts bringen, wenn wir kein Licht haben. Erst recht, wenn wir aufräumen wollen, brauchen wir Licht. Wenn wir wissen wollen, was ist überhaupt da um mich rum, brauchen wir Licht. Und wie bezeichnend ist das doch, wie authentisch, sage ich noch einmal, David sagt, als erstes brauche ich Licht in dieser Notsituation. Der Herr ist mein Licht. Zweitens, der Herr ist mein Heil, mein Heil. Wir können vielleicht mit diesem Begriff im ersten Augenblick nicht so viel anfangen, weil wir ihn heutzutage nicht mehr so gebrauchen, aber wir wissen zumindest, was Heilung bedeutet. Sehr gut. Wir wissen, was der Unterschied ist zwischen krank sein, im Bett liegen, angeschlagen sein, kraftlos sein, zu nichts fähig sein und geheilt zu sein. Was für ein Unterschied. Und wenn David von Heil spricht, spricht er im Grunde auch prophetisch. Er spricht von Rettung, von Wiederherstellung. Heil hat auch etwas mit Befreiung zu tun, eben mit Heilung, mit Ganzheit, letztlich mit Trost, mit Ermutigung. Also das, was vorher kaputt war, das, was vorher schlecht war, ist nun heil geworden, ist nun wiederhergestellt worden. Es ist wieder so, wie es sein muss, würden wir das mit anderen Worten sagen. Der Herr ist mein Heil, würde dann heißen, Gott stellt in meinem Leben alles wieder her, was der Feind kaputt machen will. Gott ist der, der mich rettet aus der Notsituation. Heil bedeutet eben Rettung auch. Gott ist mein Heil, der Herr ist mein Heil. Und genau das brauchen wir in Notfallsituationen. Zu wissen, ich habe eine Möglichkeit der Rettung. Ich habe einen Ort der Rettung. Ich habe einen Gott der Rettung. Ich habe einen Gott der Wiederherstellung. Ich habe einen Gott, der mich auch innerlich heilt. Und erst recht, sagte ich eben, ist auch dieser Ausdruck, dieses Wort prophetisch auf Jesus gemünzt. Auch wenn es David nicht so genau wusste, dass er das tut, aber der Heilige Geist hat ihn dahingehend geleitet. Die meisten von uns wissen, dass Petrus nach Pfingsten es vor den Obersten des jüdischen Volkes ganz frei heraus, voll Heiligen Geistes, proklamiert hat. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Interessant, als ob er David zitiert. Der Herr ist mein Heil. Und jetzt sagt Petrus, es ist in keinem anderen das Heil als in Jesus Christus. Kein anderer Name ist den Menschen gegeben, darin sie gerettet werden sollen. Auch Jesus sagt es, das Heil kommt von den Juden. Und damit meint er auch diese Wiederherstellung. Viele von uns kennen die Begebenheit, wo Jesus in das Haus des Zachäus sich selbst eingeladen hat oder in sein Haus kam, dieser Mann, der so viel betrogen hat und der schon Gewissensbisse hatte, der irgendwie gemerkt hat, ich brauche Heilung, ich brauche einen Neuanfang. Und er hat Jesus aufgesucht und dann sagt Jesus, nachdem Zachäus das bereit war, in Ordnung zu bringen, was nicht in Ordnung war, da sagt Jesus zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, Wiederherstellung, Heilung, Ganzheit, Befreiung. Und David sagt es in Psalm 103, der Herr, der dein Leben vom Verderben erlöst. Das bedeutet auch Heil. Er hat erkannt, dass Vergebung zwar gut ist, aber ich brauche mehr als Vergebung. Ich brauche Wiederherstellung. Ich brauche Heilung. Und genau darum ist Jesus in diese Welt gekommen, um das wiederherzustellen, was der Sündenfall und der Teufel, aber der Mensch mit seiner Einwilligung in die Sünde in seinem eigenen Leben kaputt gemacht hat. Und jetzt merken wir, wenn es beim ersten Punkt, der Herr ist mein Licht, darum ging, dass wir unsere geistliche Umgebung, unseren geistlichen Lebensraum im Licht Gottes sehen, die Wahrheit wahrnehmen. Ist die Wahrheit nun, dass wir hoffnungslos verloren gehen angesichts des Chaos, was es in der Welt gibt und wer weiß, was die nächste Pandemie bringt? Oder ist die Wahrheit, dass Gott da ist, der im Regiment sitzt und der alles unter seiner Kontrolle hat und wir sind seine Kinder, insofern wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben? Und diese Wahrheit müssen wir erkennen. Also, wenn es darum geht, der Herr ist mein Licht, geht es um diese geistliche Perspektive, um diese geistliche Umgebung, um den geistlichen Lebensraum, den wir erkennen müssen. Darum brauchen wir Gottes Licht, habe ich gesagt, nur noch mal zur Wiederholung. Und jetzt, wenn es um Heil geht, um Rettung, um Wiederherstellung, da geht es um unsere Identität. Da geht es darum, wer bin ich eigentlich? Was wollte Gott ursprünglich? Was ist kaputt gegangen? Und was will Gott nun wiederherstellen durch Jesus? Er möchte unsere persönliche Beziehung, unsere Zugehörigkeit zu ihm wiederherstellen. Das, was am Anfang heil war, wir sprechen ja von heiler Welt. Ja, heile Welt bedeutet, es ist alles okay. Vor dem Sündenfall war heile Welt im wahrsten Sinne. Und Jesus musste unser Heil werden, um das wiederherzustellen, was der Sündenfall zerstört hat in unserem Leben. Da geht es also um unsere Identität und wir merken, das sind eben diese wesentlichen Dinge, die wir in unserem Notfallkoffer brauchen. Also ich brauche Licht, ich muss wissen, was ist eigentlich die Wahrheit, wie sieht Gott die Sache? Und zweitens brauche ich das Bewusstsein, wer bin ich eigentlich? In Gott. Gott ist mein Heil und weil Gott mein Heil ist, bin ich Kind Gottes. Ich gehöre ins Haus Gottes und wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Ihr könnt gern zu Hause noch mal diese Verse lesen. Ich will bleiben im Haus des Herrn mein Leben lang. Hat auch etwas mit Identität zu tun. Und ich komme zum dritten und schließe damit ab, ganz kurz. Wir sind immer noch bei Vers 1, weil es so schön ist, lese ich ihn noch einmal von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Als drittes haben wir also die weitere sehr persönliche Aussage, nachdem David gesagt hat, der Herr ist mein Licht, der Herr ist mein Heil, sagt er nun, der Herr ist meines Lebens Kraft. Wir wissen es alle, dass Krisensituationen, erst recht Krankheit, uns die Kraft rauben. Uns oft den Lebensmut, die Lebenskraft rauben oder rauben wollen. Aber mit dem Heil bekommen wir eben auch diese Lebenskraft zurück, die uns die Sünde geraubt hat. Und wie oft wünschen wir uns diese Lebenskraft zurück oder immer wieder muss sie erfrischt werden. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schon nur die körperliche Kraft durch eine Nacht guten Schlafs, wer sie hat, ich habe sie nicht so sehr oder nicht so oft, durch eine Nacht guten Schlafs wiederhergestellt wird. Wir bekommen morgens erst recht, wenn so ein Tag ist wie heute, neue Lebenskraft, neuen Lebensmut. Aber letztlich geht es ja nicht nur um unseren Körper, sondern um unseren Geist, um unser Inneres. Und Lebenskraft bedeutet, dass alles Zerstörerische und Lähmende, was die Trennung von Gott in unser Leben gebracht hat, dass das beseitigt wird. Heil bringt Lebenskraft. Also neben Rettung und Heilung brauchen wir auch Kraft zum Leben, erst recht Kraft, um so zu leben, wie es Gott gefällt, nach seinem Wort, in seiner Gemeinschaft, indem wir ihm dienen. Der Herr will deine Lebenskraft sein. Kannst du das von dir aus sagen? Der Herr ist mein Licht, der Herr ist mein Heil, der Herr ist meines Lebens Kraft. Wir haben am Dienstag im Bibelforum, wir sprechen gerade über das Evangelium und da haben wir den Vers gelesen, dass das Evangelium in Römer 1, Vers 16, das Evangelium ist Gottes Kraft für jeden, der glaubt. Das Evangelium, eben gerade diese Botschaft, diese Tatsache, dass Jesus uns das Heil erworben hat, ist Gottes Kraft für jeden, der glaubt. Oder das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Oder das Neue Testament sagt uns auch 2. Timotheus 1, denke ich, wir haben nicht den Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern der Kraft. Und den Vers aus dem Alten Testament kennt wahrscheinlich jeder Christ: Die Freude am Herrn ist meine Stärke oder meine Kraft. Wir merken die Parallele zu dem, was David sagt. Der Herr ist meines Lebens Kraft. In Jesaja, und damit möchte ich schließen, Jesaja 40, Vers 31, da wird uns gesagt, die, die Gott vertrauen, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Neue Kraft. Wir merken, ich habe nur ein paar Verse zitiert, wo uns die Bibel diese Lebenskraft verheißt. Und ich sage noch einmal, das sind erst die ersten drei Dinge, die ich für so wesentlich erachte in unserem Notfallkoffer. Und wenn du auch in Situationen kommst, wo du gar nicht mehr beten kannst, aber wenn du von ganzem Herzen diesen Vers proklamierst, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Dann ist dir geholfen, wenn du damit wirklich das glaubst, was du sagst. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir vor Herausforderungen bewahrt bleiben, dass keine Notsituationen mehr auf uns zukommen. Ich würde es fast eher zu sagen, die werden überhand nehmen, weil die Bibel von Geburtswehen spricht im Blick auf die Wiederkunft von Jesus. Und die Frauen wissen wohl sehr gut, was Geburtswehen sind. Die werden immer heftiger und immer öfter. Und das merken wir weltweit. Wenn es vielleicht früher jahrelang nichts Außergewöhnliches, weltweit Umspannendes gegeben hat, so kommt das jetzt immer dichter. Und ich staune, wie viel von Erdbeben die Rede ist. In unseren Medien wird da gar nicht davon gesprochen. Aber gestern war wieder ein Erdbeben, ich weiß gar nicht mehr wo, heute und vorgestern. Und das sind wieder diese Zeichen, die Jesus vorausgesagt hat, vor seinem Kommen werden diese Wehen zunehmen und immer öfter werden. Und darum brauchen wir diesen Notfallkoffer, darum brauchen wir diese Gewissheit der Dinge, die uns helfen, wenn wir nicht mehr aus und ein wissen. Der Herr ist mein Licht. Der Herr ist mein Heil, der Herr ist meines Lebens Kraft. Nimm das mit in deinen Alltag, du wirst erfahren, dass das stimmt. David kann es bezeugen und jeder, der das im Glauben für sich angenommen hat. Halleluja. Herr, wir danken dir so sehr für dein ermutigendes Wort. Wir danken dir so sehr für die Tatsache, dass du selbst der Ermutiger bist. Du selbst bist der, der uns liebt und der auch mit unserem Leben einen ganz persönlichen Plan hat. Du selbst bist der, der da ist in unserem Leben. Du bist selbst der, der nicht nur die Kontrolle über das Weltgeschehen hat, sondern der genau weiß und sieht, was in unserem Leben abgeht. Auch dort, wo manchmal dunkle Stunden auf uns zukommen. Danke, Herr, dass wir diese Dinge in Anspruch nehmen dürfen. Und ich segne jetzt wirklich jeden Einzelnen hier in diesem Raum und auch die, die zuschauen über die Bildschirme. Ich segne jeden Einzelnen und wir stellen uns gemeinsam unter den Segen deines Lichtes, unter den Segen deines Heils, unter den Segen deiner Lebenskraft, unter den Segen deiner Verheißungen überhaupt. Herr, was könnte es Größeres geben, als dass du uns diese Dinge zusprichst und nur darauf wartest, dass wir sie glauben und persönlich annehmen. Und das möchte ich von David lernen, wirklich das so persönlich zu sagen, wie er das gesagt hat. Und danke, dass wir dann erfahren werden, wie du deine Verheißungen erfüllst. Schenk uns Gnade, nicht zu vergessen, was du uns anbietest, und das für uns in Anspruch zu nehmen. In Jesu wunderbarem und herrlichem Namen. Amen.